Hallo und herzlich willkommen zu Teeblatt und Kaffeefilter. Mein Name ist Valentin Pretzer.
Und ich bin Thorsten Burkhardt.
Wir wollen heute mit euch über Fantasy und Science Fiction reden. Thorsten.
Ja.
Solche Begriffe wie Fantasy oder Science Fiction, solche Genres, die werden rumgeworfen wie das Selbstverständlichste der Welt.
Ja.
Aber in Wirklichkeit kann niemand genau sagen, was das eigentlich ist. Fantasy.
Mhm.
Also, ich glaube, woran man da zuerst denkt, das ist dann eben irgendwie Elfen, Zwerge, Trolle.
Ja, genau.
Und bei Science Fiction, dann denkt man vielleicht an Raumschiffe und Wurmlöcher.
Außerirdische.
Oder Aliens, Außerirdische, die auf der Erde landen. Genre, wie wir auch genauso flapsig sagen, es ist ja ein unglaublich schwerer Begriff. Ich mag diese Begriffe unglaublich, weil sie in ihrer Vagheit sofort wahnsinnig präzise sind.
Also ich denke, bei Genre ist es für mich primär irgendwie so ein Unterschied. Zwischen dem reden wir jetzt über den, so wie soll ich sagen, den allgemeinsprachlichen Begriff, also oder den Gebrauch des Begriffs Genre, oder reden wir wirklich über, ja, sagen wir mal, strukturelle Klassifizierungsmerkmale von Literatur oder dergleichen. Und ich finde im Endeffekt, wenn es um Genre geht, eigentlich zwei Ansätze überhaupt nur denkbar ein Stück weit, um den Begriff irgendwie zu fassen. Wenn man generell so daran geht und sagt, was ist Genre, dann endet man meistens damit zu sagen, ja, ein Genre ist irgendwie ein Korpus von Texten, die ja mehr oder weniger bestimmte Merkmale gemeinsam haben. Und deswegen finde ich es immer relativ produktiv zu schauen, wenn wir jetzt sagen, das ist irgendein Werk, ist Genre-Literatur, irgendwie zu schauen, auf welchen Urtext, wenn man so will, stellt das intertextuelle Bezüge her. Also bei Fantasy wäre das vielleicht Herr der Ringe zum Beispiel. Du hattest die Elfen und die Zwerge und so weiter schon angesprochen. Andererseits ist Genre natürlich auch in dem Sinne ein Marketinginstrument, dass Bücher natürlich im Buchladen irgendwo stehen müssen, wo die Leute sie auch finden, die vielleicht eine gewisse Erwartung haben an Literatur.
Das ist auch ein ganz großes Problem letztlich, die Literaturwirtschaft hat.
Mhm.
Weil wir müssen kategorisieren,
wir
brauchen Schubladen, brauchen wir überall im Leben, so entstehen ja auch ganz viel Vorurteile, wenn wir da mal so ganz kurz ins Allgemeine gehen.
Ja, und klar, es gibt ja auch genug Vorurteile über Fantasy und über Science Fiction.
Genau, ich bin voll davon, also ich bin auch überhaupt kein großer Fan von Fantasy oder Science Fiction Literatur selber.
Okay.
Und wenn wir die nicht haben, dann wissen wir ja nicht, was uns jetzt in diesem Buch bevorsteht. Aber gleichzeitig sind wir ein bisschen in der Krise, dass wir schreiben ja und lesen auch klassische Science-Fiction-Bücher meinetwegen nicht mehr so viel oder so richtig. Mhm. Also die gibt es schon noch, aber ich würde jetzt sagen, entweder dieser Kanon oder wie hast du es genannt, diese Ansammlung an bestimmten Elementen, die quasi dann zu einmal Science-Fiction werden, verändert sich und entwickelt sich weiter oder vielleicht wird er auch einfach aufgelöst und dieses Wort muss immer weiter und weiter gefasst werden.
Also ich denke, Genre ist primär dann in dem Sinne eine Erwartungshaltung.
Ja, ja.
Also wenn man schaut irgendwie, Leute, die sagen, sie lesen gerne Fantasy-Romane zum Beispiel, die haben meiner Ansicht nach immer eine gewisse Erwartung im Endeffekt an den Roman, den sie lesen, aber sie haben mit der Benutzung des Begriffs Fantasy im Endeffekt ja auch eine Erwartungshaltung an ihr Gegenüber, dass die andere Person, der man das erzählt, dass man gerne Fantasy liest, auch ein gewisses Verständnis oder, ja, wie soll ich sagen, dann sofort einen Geistesblitz hat, zu sagen, ja, ich weiß, was das bedeutet, ich weiß, was das meint. Und deswegen bin ich zum Beispiel bei Fantasy jetzt auf Herr der Ringe gekommen, weil es eben ganz viele, meiner Ansicht nach ganz viele Eigenschaften hat dieses Buch, was viele Leute instinktiv einfach aufgrund ihrer Lese- und Lebenserfahrung mit Fantasy assoziieren. Also, dass da Menschen, Zwerge, Elfen rumrennen, dass es eine fiktive Geografie gibt zum Beispiel. Und ja, in dem Sinne ist Genre in gewisser Weise ein Vertrag, den eine Leserschaft untereinander geschlossen hat. um zu sagen, wir wissen instinktiv, was jetzt Genre-Literatur ausmacht, die das und das Label bekommt.
Das sind wir auch ganz tief in allen Vorurteilen, die ich gegen dieses Genre habe, tatsächlich. Also,
was ist denn das dann, was dich jetzt stört, oder was für Vorurteile meinst du bei Fantasy jetzt genau?
Also ich glaube Fantasy ist zu einem Ding gut.
Okay.
Und das macht es sehr gut. Genauso wie Science Fiction nebenbei bemerkt. Da können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen. Das ist eigentlich dasselbe Genre in einem anderen Anstrich.
Ja.
Ich glaube aber, dass Fantasy und Science Fiction, die machen ein was, und zwar sie geben Allegorien. Ich denke da ganz konkret, wenn du an die Unterdrückung von Elfen schreibst, dann schreibst du natürlich über die Unterdrückung von allen Bevölkerungsschichten, die jemals in der wahren Weltgeschichte unterdrückt wurden. Das ist das, was Fantasy macht, ohne dass du dieses Thema direkt ansprechen musst. Das ist natürlich Vor- und Nachteil so eines Genres.
Genau, das ist im Endeffekt, funktioniert es in Science Fiction ja dann ähnlich. Wenn wir sagen, wir reden über Fiktionen der Wissenschaft, dann redet Science Fiction ja auch ganz oft über Probleme, die aus technologischem Fortschritt zum Beispiel entstehen. Und da kommen wir schon zu einem Punkt im Endeffekt, wo ich sage, Fantasy und Science Fiction kann in dem Sinne wirklich kulturelle Arbeit leisten, auf eine Art und Weise, wie es vielleicht der realistische Roman an manchen Punkten nicht kann.
Ich denke auch.
Nämlich, sagen wir mal so, Dinge, verschwiegene Elemente der Kultur oder wie auch immer anzusprechen auf allegorische Art und Weise.
Also wenn man da auch einfach mal so ein bisschen zurückschaut, einfach in die letzten paar Jahrzehnten, die oft einflussreichsten und noch öfter auch die ersten Grenzüberschreitungen gesellschaftlich, die kommen oft aus dem Science Fiction. Also man denkt zum Beispiel daran, wenn Captain Kirk und ich glaube, Lieutenant war es in dem Augenblick, Uhura, sich das erste Mal geküsst haben und auf dem im Wohnzimmer der Menschen plötzlich ein weißer und eine schwarze Frau sich geküsst haben. Undenkbar damals. Ne?
Aber in diesem Zusammenhang quasi einer, wie auch immer, fiktiven, anderen Realität, in dem Sinne zumutbar an dem Punkt der Geschichte.
Ja, genau. Es ist noch nicht, es ist eine utopische Zukunft, in der sowas funktioniert und geht.
Genau.
Ja, das ist ja auch, nebenbei bemerkt, vielleicht mal der ganz kurze Ausflug, das ist ja auch das Spannende an Star Trek, an dem, was man Roddenberry's Box nennt. Ja. Star Trek ist ja eine der wenigen, vor allem wenigen Science-Fiction-Utopien. Science-Fiction arbeitet ja oft in der Dystopie. Aber Star Trek...
Mittlerweile, würde ich sagen.
Ja.
Also gibt es noch Utopien? Gibt es noch literarische Utopien?
Es ist sowieso recht selten, weil, also was erzählt man überhaupt mit einer Utopie, in der alles gut ist? Ne? Also dann ist es...
Also,
die wird immer gebrochen eigentlich und stellt sich als Dystopie raus, würde ich jetzt einfach mal vorstellen.
Ja, also wenn man so frühe Science Fiction anschaut, irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, irgendwie Bellamy oder dergleichen, dann waren es oft auch in dem Sinne didaktische Werke, dass es meistens darum ging, irgendeine Person, was weiß ich, ein Abgesandter, kommt auf einen anderen Planeten, kommt auf eine andere Welt und ihm fällt da auf, weiß nicht, der öffentliche Nahverkehr ist hier so gut organisiert, das ist bei uns auf der Erde katastrophal. Wie macht denn ihr das hier auf dieser Welt? Und dann wird eben ganz lange und breit erzählt, bei uns funktioniert das so und so und das soll dann quasi als Vorbild dienen. Das ist halt aus der Mode gekommen. Das ist vom Zeitgeist her, hat sich einfach da gewisse Dinge verschoben, würde ich sagen.
Oder? Aber das ist für mich gleich eine Vorlage für mein nächstes Vorurteil gegen Science-Fiction-Fantasy. Mhm. Für mich würde da eigentlich ungenießbar, wenn sich der Text lang und ausführlich mit irgendeinem meist erfundenen Element auseinandersetzt.
Ja.
Also als Beispiel, wenn wir ausführlich erzählt bekommen, wie dieses Raumschiff mit seinen Sonnensegeln durch den Weltraum fliegt und wie das funktioniert und genau ausgerechnet wird, wie viele Jahre das braucht, bis es eine neue Kolonie erreicht hat. Das hat natürlich einen gewissen Reiz und es ist wichtig, um so ein bisschen die Art und Weise dieser Geschichte auch einfach darzustellen und die Dimensionen, in denen wir uns bewegen, dass quasi der Leser eine Vorstellung davon bekommt, also ein bisschen um was es geht. Aber es ist immer, es geht immer sehr schnell, dass du plötzlich in diese Falle tappst, dass es geschwafelt würde, meines Empfindens nach. Und viele Leute stehen da total drauf, ich persönlich überhaupt nicht.
Also ich glaube, was du meinst, ist wirklich dieser Unterschied, der ja auch von der Klassifizierung her gemacht wird zwischen harter und weicher Science-Fiction, in dem Sinne, wo es im ersten Fall wirklich darum geht, wie auch immer, Möglichkeiten der Technologie vielleicht auszuloten und vorzustellen. Und das andere ist immer auch in dem Sinne, Prozesse der Kultur oder der Gesellschaft irgendwie mehr in den Vordergrund zu stellen, wie zum Beispiel Ursula Le Guin das massiv getan hat.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, darüber sollten wir auf jeden Fall auch noch sprechen.
Unbedingt,
Weil du jetzt gerade schon angefangen hast, Science-Fiction so ein bisschen aufzuspalten. Ich denke, das ist auch was Fantasy und Science-Fiction gemeinsam haben. Wir, gerade dadurch, dass wir so eine Vorstellung haben, davon, Fantasy ist gleich Herr der Ringe,
ist es
unglaublich notwendig, ganz viele Unterkategorien aufzumachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, die Dresden Files lese, würde ich nicht im ersten Moment an Fantasy denken. Nee. Aber ich würde zum Beispiel denken, Urban Fantasy.
Genau, und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo wir sagen müssen, was wird dann der gemeinsame Nenner sein oder was bleibt da als gemeinsamer Nenner irgendwie übrig? Irgendeine Art von Fantastik ist dann halt der.
Naja, ich denke, der gemeinsame Nenner ist, dass Dinge, die bei uns nicht möglich sind, auf die ein oder andere Art und Weise hier als Realität genommen werden. Also du, hoffentlich, die irgendwie einer Allegorie dient oder man kann mich gerne auch belehren, vielleicht gibt's viele andere schöne Sachen, die man da noch machen kann.
Ja.
Aber es ist ja letztlich egal, ob das eine imaginierte Technologie ist, wie zum Beispiel im von dir angesprochenen Hard Science Fiction, auch schon sehr theoretisch denkbar ist. Oder ob das jetzt einfach wegerklärt wird mit Magie. Also beides sind einfach irreale Dinge für diesen Moment, für unseren Zeitpunkt in der Geschichte, die wir in Geschichten verwenden wollen für etwas anderes, weil wir irgendwas umgehen wollen in der Regel, zum Beispiel direkt über ein Problem zu reden.
Ja, genau, das ist auch das, warum zum Beispiel Rosemary Jackson irgendwie fantastische Literatur als Literatur der Subversion bezeichnet.
Wer ist Rosemary Jackson?
Rosemary Jackson war im Endeffekt eine Theoretikerin fantastischer Literatur, die eben mit ihrem Buch Fantasy, The Literature of Subversion, diese Möglichkeit uns irgendwie theoretisch das erste Mal aufgeschlüsselt hat. Zu sagen wirklich, also das Fantastische in der Literatur ist ein Mittel der Subversion. Wir können hier über Dinge reden und wir können hier Probleme irgendwie darstellen, die wir in der realen Welt haben, auf eine Art und Weise, wie sie eben überhaupt allegorisch erstmal greifbar und erzählbar wird.
Also das ist mit Subversion gemeint, dass wir quasi einen Ersatz haben, durch den wir ein sehr reelles, präsentes Problem abarbeiten können.
Genau, das ist zum Beispiel auch, das ist ja bei Ursula Le Guin, bei Left Hand of Darkness ist es ja der Punkt, also da geht es ja gar nicht so viel darum, zu sagen, was für Möglichkeiten der Technologie imaginieren wir, sondern da geht es ja darum zu sagen, okay, was kann uns fantastische Literatur irgendwie offenbar machen in Bezug auf unsere Vorstellung von Geschlecht? Um nochmal kurz das vielleicht zusammenzufassen, in dem Buch geht es darum, dass irgendwie ein Abgesandter, also ein Mann, auf einen anderen Planeten kommt, wo also auch menschenähnliche Wesen in dem Sinne leben, die dem ersten Anschein nach eben auch Menschen sind, aber die eben kein festgelegtes, wie auch immer, biologisches Geschlecht aufweisen, sondern im Rahmen dieser Geschlechterbinarität zwischen männlich und weiblich eben immer schwanken können, die also quasi einen Zyklus der Geschlechtsreife haben und dann eben alternierend durchaus möglich männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale ausbilden Und für die, also dieser Abgesandte, der quasi immer ein Mann ist, ja irgendwie, wie soll ich sagen, als Kuriosum
Ja,
oder als
als
Perverser
Perverser,
irgendwie
ja, wird er mehrfach
erscheint, der,
bezeichnet,
genau,
ja.
der also, ja, permanent geil durch die Gegend läuft,
Ja.
weil er eben ständig ein Mann ist und
Ja,
die
ja, ja.
Bewohner dieses Planeten eben, ja, das nicht haben.
Und das ist wirklich spannend auch gemacht, weil sich dieser Abgesandte ja im Laufe des Buches immer wieder damit auseinandersetzt und dann auch so ja, Studien über diese Kultur und diese Spezies immer wieder eingeschoben sind. Das ist eben da, wo Science Fiction sehr schnell schwafelig wird. Ich habe das Buch trotzdem genossen. Ich würde es aber auch jetzt kein zweites Mal lesen, glaube ich. Und in diesen Texten, da wird ja eigentlich nicht über diese Rasse geredet, sondern es wird die Frage gestellt, wie viel von unserer menschlichen zivilisatorischen Entwicklung ist dadurch gesteuert, dass wir festgelegte binäre Geschlechter haben.
Ja, oder zumindest in binären Geschlechterrollen denken.
Genau, das
Man
ist die
muss auch da,
Konsequenz,
genau, man
ja.
muss auch dazu sagen, das Buch hat jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also der Geschlechterdiskurs geht da ein bisschen weiter natürlich bis zur heutigen Zeit.
Ja.
Aber trotzdem ist natürlich diese Denkweise und diese Kategorisierung entlang binärer Geschlechtergrenzen
Ja.
irgendwie was da massiv thematisiert wird, was natürlich ja, momentan auch noch massiv diskutiert wird, natürlich ganz klar.
Ich denke auch, das ist ein ganz spannendes Buch, wenn man dieses Alter, es ist inzwischen tatsächlich fast 60 Jahre altes Buch. Das ist aus den
Ja.
60ern von Ursula Le Guin, auch eine weibliche Science-Fiction-Autorin. In der Zeit ist auch keine Selbstverständlichkeit, muss man dazu sagen.
Genau, ja.
Das ist auf jeden Fall lesenswert für Leute, die Science-Fiction mögen und sich vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen auch mit heutigen modernen Genderrollen noch setzen will. Man muss ihr halt natürlich so ein bisschen verzeihen, dass die zum Beispiel diese geschlechtslosen Außerirdischen trotzdem immer noch eher immer ein Er ist.
Genau, aber das ist auch ein Punkt, wo wir ja zum Beispiel die Wirkung und die Limitationen von Sprache sehr eindrücklich vor
Ja.
Augen geführt bekommen. Denn wie will man erzählen von Wesen, die kein Geschlecht
Genau,
haben,
genau.
mit unserer Sprache, die in diesen Binaritäten so wahnsinnig
Ja.
verhaftet ist? Also es wird ja dann gesprochen, das ist The King, es gibt den König,
Ja,
obwohl der
ja.
natürlich genauso gut zu anderen Zeiten im Jahr eine Königin sein könnte. Und wie will man eben ja Pronomen verwenden,
Ja.
wenn man nur he und she hat und will die Wesen auch nicht als it bezeichnen, was bleibt einem dann übrig?
Genau.
Und das führt der Roman eindrücklich vor Augen in dem Sinne.
Also ich weiß nicht, ob damals das geschlechtslose they, es war wahrscheinlich noch nicht so, ich sag mal, wiederentdeckt,
Nee,
wie
das
es jetzt
ist
heute ist.
genau, das spielt damals für den Diskurs, also geschlechtslose Pronomen spielen eigentlich in dem Diskurs zur
Genau,
damaligen Zeit
genau.
keine Rolle. Und deswegen zeigt uns aber der Roman eben auch auf, wie Sprache überhaupt die Realität irgendwie oder die Möglichkeiten der Realität irgendwie limitiert.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Und das macht der Roman ganz fantastisch und deswegen finde ich auch Ursula Le Guin ganz, ganz famos in dem Sinne einer weichen Science Fiction, weil sie auch in anderen Büchern zum Beispiel wie The Dispossessed oder so wahnsinnig gut gesellschaftliche, soziale Systeme irgendwie ja, als ideologisiert, als politisiert, wie auch immer limitiert darstellt. Also kann ich auch nur jedem ans Herz legen.
Ich denke, mir hat es auch gefallen, weil auch hier ist tatsächlich eine utopische zukünftige Gesellschaft gezeichnet, aus der dieser Abgesandte kommt.
Ja.
Und ich finde es schön, wie leger hier mit den Technologien umgegangen wird, die er verwendet. Und
Ja.
eigentlich auch mit der Macht, die er
Ja.
quasi zur Verfügung hat. Gerade im Vergleich zu dieser Zivilisation, die er hier besucht. Und auch das hat tatsächlich Fantasy-Züge. Ich sage absichtlich
Genau.
Fantasy, nicht fantastisch,
Ja.
weil er spricht dann zum Beispiel von einer Mindspeak, also einer Gedankenübertragung, und erzählt dann mal eigentlich auf einer Seite mal relativ nebensächlich, dass das halt irgendwie von anderen Zivilisationen dann mal, die das selbstverständlich machen, den Menschen auch beigebracht wurde.
Genau, ja.
Und genauso nebensächlich, nebenbei bemerkt, wird dann auch mal erwähnt, dass er dunkelhäutig ist.
Ja.
Was ja auch jetzt überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist für einen Roman der 60er Jahre.
Genau, also dass man quasi, genau, das ist diese markierte Kategorie ja irgendwie da in dem Sinne ja in einer gewissen Beiläufigkeit
Ja.
erwähnt wird, als ganz, als Selbstverständlichkeit irgendwie. Warum sollte der nicht dunkelhäutig sein, der
Ja.
Gesandte?
Ja, und
Und
auch das natürlich auch immer nur in Abgrenzung mit den hellhäutigen Aliens,
ja.
denen er da begegnet.
Ja, und diese Beiläufigkeit, die der Roman hat, da stimme ich dir absolut zu. Das ist im Endeffekt schon wieder ein Element der Fantasy, also dass man ja gar nicht diese Erklärung braucht,
Genau.
wie funktioniert die Technologie, dass man quasi nicht irgendwie existierende Technologie irgendwie jetzt so, ja, fast schon im Sinne einer technologischen Teleologie irgendwie weiterspinnt in die Zukunft und sagt, was wäre noch möglich, sondern die erzählte Welt wird uns so präsentiert, dass wir das hinnehmen, genauso wie ja die Rezeptionspraxis von Fantasy-Literatur irgendwie
Ja.
funktioniert. Also es muss ja in Fantasy auch nicht erklärt werden, warum gibt es Elfen und Zwerge und Orks und wie ist das, wäre das
Ja.
möglich, dass es Elfen, Zwerge und Orks auch in der realen Welt gibt, wenn sich gewisse Faktoren ändern würden oder so. Das ist gar nicht der Punkt.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für funktionierendes Fantasy- und Science-Fiction-Writing
Ja,
eigentlich.
ja.
Meinem Empfinden nach, wenn man die ganze Zeit erklärt, was für tolle Technologien oder
Ja.
Dinge man sich ausgedacht hat, dann bin ich gelangweilt. Weil ich will nicht einfach nur irgendwie das Worldbuilding von jemand anderem irgendwie nachvollziehen oder nacherzählt bekommen.
Ja.
Sondern ich will ja irgendwie eine Geschichte darin erleben. Und es gibt so ein bisschen den Trick,
Ja.
den viele eingehen, dass sie quasi eine außenstehende Person nehmen, wie zum Beispiel bei Doctor Who. Doctor Who hat immer einen Companion dabei. Und diese Companion meistens irgendwie eine junge Frau, zumindest
Ja.
bis in die letzten Jahre, hat
Ja.
sich das dann Gott sei Dank geändert. Diese Companion, die war immer da als die Augen des quasi modernen Nicht-Science-Fiction-Menschen,
Ja.
den man der Doctor Who eben oder also der Doktor erklären konnte, was Sache ist.
Ja.
Oder vielleicht mal für Fantasy ist das klassischste Beispiel, das eigentlich auf einem Level inzwischen mit Herr der Ringe steht, ist Harry Potter.
Ja.
Und auch der stolpert ja in diese magische Welt rein und muss sie am Anfang verstehen lernen.
Genau, und selbst bei Herr der Ringe ist es ja so, dass wir in der Person
Genau.
der Hobbits Leute haben, die eigentlich diese Weltgewandtheit und dieses Weltwissen nicht besitzen und irgendwie
Genau, genau.
eingeführt werden in die Mysterien und in die Wahrheiten der Welt, die vorher ihnen nicht bekannt waren. Aber ja, die Rezeptionspraxis von Fantasy funktioniert ja dann in dem Sinne auch, ja, dass einem eine Welt vorgezeigt wird, die der eigenen Welt nicht entspricht, aber ja, der Mensch als erzählendes Wesen ist ja unfassbar fähig darin, quasi nicht realistische Welten dann einfach zu
Ja,
akzeptieren an dem
ja.
Punkt. Und das ist auch für mich ein wichtiger Aspekt bei Fantasy. Also man nimmt es ja an, sofort
Es,
als
ja.
Realität, die im Text konstruiert wird und die für einen ja dann auch funktioniert. Also die Menschen, die Schicksale von Menschen im Fantasy-Roman, die berühren einen ja nicht weniger, weil sie
Genau.
in einer fiktiven Geografie oder so stattfinden. Und ich meine, letztendlich sind wir auch in der Lage, ja, keine Ahnung, anthropomorphe Enten, die sich miteinander unterhalten,
Ja.
zu akzeptieren als handelnde Menschen in dem Sinne. Und eine Ente davon ist in dem Sinne der reichste Mensch der Welt, hat aber das ganze Vermögen in bar da oder so.
Ja, ja, ja.
Und das akzeptiert der Mensch natürlich als lesendes Wesen, als Wesen, das Erfahrung hat mit Geschichten.
Ja, das ist aber die Herausforderung beim Schreiben tatsächlich.
Ja.
Also ich bin ja selber jemand, der eher realistische Texte schreibt und
Ja.
selten Fantasy. Was nicht heißt, dass keine Fantastik vorkommt, aber vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge.
Ja.
Ich glaube, da kommen wir nämlich immer wieder dahin zurück, zu dieser Unterscheidung.
Genau, das wird sowieso eine mehrteilige Übung.
Ja,
Das habe ich mir schon gedacht, als
ja,
wir hier angetreten
ja,
sind.
ja. Und ich denke mir, dass du eben beim Schreiben so eines Textes diese Erzählstimme, die muss man ja immer ganz klar haben, ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Botschafter bei Ursula Le Guin sind, in Left Hand of Darkness, dann muss ganz klar sein, wir sind jetzt bei diesem Mann, Und wir gehen mit seiner Selbstverständlichkeit in diese Welt. Und er wundert sich nicht darüber, dass er Telepathie beherrscht,
Ja.
sondern wir wundern uns darüber, ja, wie diese andere Kultur funktioniert.
Genau.
Und mit Harry Potter gehen wir auch mit. Ne? Wir wundern uns darüber, oh, Magie ist real und wie funktioniert sie? Und wir lernen die Zaubersprüche mit ihm mit und sowas.
Ja.
Aber diese Selbstverständlichkeit, das ist eben auch der Punkt, wo es meiner Meinung nach steht und fällt. Weil wenn man hier die falsche Abzweigung nimmt und in dieses Worldbuilding oder dieses Geschwafel geht,
Ja.
dann bist du nicht mehr bei einer Rolle, dann bist du nicht mehr bei einem Charakter, sondern
Genau.
dann bist du nur noch in deiner Welt.
Ja, ich weiß,
Und
ja,
ja.
ich denke, ich weiß, was du meinst. Also, ja, aber da kann uns eben gute Fantasy, gute Science Fiction, kann uns da eben ja ganz, ganz neue Blickwinkel eröffnen.
Ich denke auch. Ich glaube, ich würde jetzt auch immer quasi ein bisschen revidieren. Am Anfang habe ich gemeint, gutes Fantasy ist dann, wenn es irgendwie allegorisch für was anderes spricht. Aber ich denke, das ist der ausschlaggebendere Punkt, dass wir trotzdem bei letztlich realistischen Personen sind.
Genau, und das ist eben ja auch der Punkt, auf den ich schon mehrfach jetzt hingewiesen habe. Also, und es ist was ganz Wunderbares im Endeffekt, eine ganz wunderbare Eigenschaft des menschlichen Geistes, nicht reale Dinge als real anzunehmen und dadurch die eigene Perspektive zu erweitern.
Ja,
Und wenn das die
ja.
Leistung von Fantasy und von Science Fiction ist, ja, dann all the better, wie man sagen würde.
Teeblatt und Kaffeefilter zum Thema Fantasy Science Fiction.
An dem Punkt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben
Dankeschön.
eine mehrteilige Übung angekündigt, also Ohren offen halten. Es wird demnächst weitergehen mit dem Thema. Vielen Dank.